Ja, ihr Lieben, ich möchte heute eine Sache mit euch teilen, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Es geht um das Phänomen der Unberührbarkeit. Mancher denkt jetzt vielleicht an diese besondere Kaste im Hinduismus, die sogenannten Parias. In den Zeitungen ging mal eine Geschichte um von einem Mädchen aus einer unteren Kaste, die mit einem sogenannten Unberührbaren durchgebrannt ist und die Dorfältesten entschieden schnell und streng. Der Kopf des Jungen wurde mit einem Stein zerschmettert, das Mädchen ausgepeitscht und mit einem Brandmal versehen, damit sie sich zeitlebens daran erinnert, dass sie so etwas unter allen Umständen nicht nochmal tut. Auch wenn wir solche archaischen Riten, Gott sei Dank, nicht pflegen, gibt es doch auch bei uns, habe ich den Eindruck, unsichtbare Grenzen, mit wem man sich abgibt, mit wem eher nicht. Mit den Schmuddelkindern spielt man nicht. Diesen Satz kenne ich noch aus meiner Kindheit. Der wird heute noch so augenzwinkernd gesagt. Gelten tut er trotzdem. Während der Corona-Pandemie beispielsweise musste man sehr sorgfältig auswählen, welche Gewährsleute man zitierte für die Regulierungen, wie mit Corona umzugehen sei und wie nicht. Joshua Kimmich, Fußballnationalspieler, wurde fast gelyncht, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Das war ein Riesenskandal. Das galt als Schwurbelei, als Querdenkertum, als auch unwissenschaftlich. Und die gesellschaftliche Ächtung, die arbeitet manchmal erstaunlich effektiv, um die Gruppe der Paria, der neuen Paria, dann auch zu kennzeichnen. Dass es mit diesen Kategorien tatsächlich nicht so weit her war, wurde mir an einem Nachbarn deutlich, den ich damals in Potsdam im Lockdown hatte, mit dem ich häufiger spazieren ging und mit dem ich mich auch austauschte. Er war selber Wissenschaftler, er hatte viel Laborerfahrung, er war Chefarzt an der Charité. Direkter Kollege des in diesen Zeiten berühmt gewordenen Christian Drosten, der Name wird manchen noch bekannt sein. Wofür Drosten stand, das weiß man wohl. Mein Bekannter dagegen war sehr zurückhaltend mit dem Impfen. Er hat sich selber erst sehr spät geimpft, seine Kinder gar nicht. Verschwörungstheorien, Fehlanzeige, einfach nüchterne Auswertung der Letalitätsstatistiken, die hat er mir dann ständig rauf und runter auch zitiert. In denen kamen kaum Kinder vor, also Kinder sind kaum damals erkrankt und die restriktive Laborerfahrung, die er selber hatte bei der Zulassung von Medikamenten, die in der Regel Jahre brauchte, hat dazu geführt, dass er sagt, ich setze meine Kinder Laborexperimenten nicht aus und hat das dann auch nicht getan. Das hat er nicht viel öffentlich gemacht, das hat er mir erzählt, das wäre öffentlich vielleicht zu heikel gewesen. Man wird schnell zum Unberührbaren. Warum klären wir gleich noch? Nun ist ja Corona vorbei. Und ich musste trotzdem wieder an diese Problematik denken. Warum? Wir haben den Krankheitsfall eines lieben Mitarbeiters im Expo-Wahl gehabt. Und in einer Slack-Gebetsgruppe wurde für ihn gebetet. Und Menschen, die Kontakt mit ihm hatten, berichteten von seinem Ergehen. Gute Idee eigentlich. Dann meldete sich jemand anderes zu Wort und gab zu bedenken, dass das Teilen von sensiblen Gesundheitsdaten datenschutzrechtlich schwierig sei. Stimmt auch. Das Ergebnis dieser juristisch sicherlich richtigen Einschätzung war nun aber, und das hat mich dann doch bekümmert, dass der Austausch zum kranken Mitarbeiter völlig verebbte und auch niemand ihn besucht hat. Das Gesetz also, das zum Schutz von Menschen und beispielsweise ihren Persönlichkeitsrechten gedacht ist, führt also mitunter dazu, dass es eventuell dass jemand datenschutzrechtlich korrekt vereinsamt. Die drastische Variante, so bin ich wahrscheinlich auch drauf gekommen, ist mir während der Corona-Zeit in Schweden begegnet. Hab da auch einen Bekannten. Ein Ehemann durfte aus hygienerechtlichen Gründen seine Frau im Pflegeheim monatelang nicht besuchen. Und sie ist dann dort auch hygienisch völlig unbedenklich gestorben. Ihr Mann hat sie allerdings auf dem Sterbebett. Den hat sie nicht an ihrer Seite gehabt. Und da habe ich mich auch gefragt, für wen machen wir diese Regeln und Gesetze, nicht? Ich dachte, es wäre für Menschen. Das erinnerte mich Dazu kommen wir heute an die Geschichte eines Mannes, der mit einer sehr ernsthaften Krankheit infiziert war. Niemand durfte in seine Nähe, geschweige ihn anfassen. Aber dann kam jemand und berührte ihn, den Unberührbaren. In der Geschichte wird deutlich, dass die Welt um ihn herum mit einer furchtbaren Krankheit infiziert war. Also nicht nur etwa er allein, sondern die Welt hatte ein Problem. Das wird an dieser Geschichte deutlich. Es heißt im Markus-Evangelium, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er kniete sich vor ihm hin und bat ihn flehentlich, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus hatte Mitleid mit ihm, berührte ihn mit seiner Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn auf der Stelle weg und befahl ihm mit aller Entschiedenheit, pass auf, dass du niemand auch nur ein Wort davon sagst, geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm, bring das Opfer für deine Reinigung, wie Moses angeordnet hat. Das wird für sie ein Hinweis auf das Wirken Gottes sein. Der Mann ging weg, erzählte aber überall von seiner Heilung und machte die Sache bekannt, sodass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich nur noch außerhalb der Ortschaften an einsamen Stellen auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm. Dieser Mann in der Geschichte hatte Lepra. Erste Anzeichen dieser Krankheit, man macht sich das gar nicht so klar, es gibt es in unseren Breiten nicht, war ein Gefühl von Lethargie, Gelenkschmerzen. Bald verunstalteten, verfärbte Flecken und Knoten das Gesicht des Opfers. Und wenn sich an den Wunden Stellen dann Geschwüre bildeten, dann war der Gestank in dem warmen Klima Palästinas ja beinahe unerträglich. Den größten Schaden, na, ich liebe das hier. Hallo, ist eingeschlafen. Den größten Schaden, dann mache ich es halt so, richtete die Leprakrankheit durch den Verlust des Tastsinns und des Schmerzempfindens an. Es gibt einen Forscher, Paul Brandt, der in diesem Bereich zu den führenden Forschern gehört. Der hatte den größten Teil seines Lebens mit Leprakranken in Indien verbracht. Und er beschreibt einmal, wie er versucht, ein Tor zu öffnen, aber das rostige Türschloss widersetzte sich seinem Schlüssel. Dann kam ein junger Leprakranker, steckte seinen Finger in das Schloss und drehte so lange, bis das Schloss aufging. Als er seinen Finger wieder rauszog, sah Brandt, dass er bis auf den Knochen aufgerissen war. Der Junge aber, der hat davon gar nichts gespürt. Leprakranke verlieren oft Finger und Zehen und man dachte eigentlich immer, dass es eine Folge der Krankheit wäre. Brandt und einige seiner Mitforscher beobachteten die Kranken auch nachts, während sie schliefen. Sie sahen, wie Ratten kamen und die Extremitäten der Kranken abnagten. Aber die Kranken schliefen wunderbar weiter, die spürten nämlich nichts davon. Am nächsten Tag wachten sie auf, ein Teil ihres Körpers fehlte. Schließlich stellte man jemanden ab, der sie nachts bewachte, nicht, damit noch möglichst viel da war am Morgen. Schon das erste Anzeichen von Lepra wurde als Todesurteil gewertet. Alle, die von Aussatz befallen sind, müssen zerrissene Kleider tragen, ihr Haar frei hängen lassen. Männer müssen den Bart verhüllen, sie müssen andere, die in ihrer Nähe kommen, mit dem Ruf unrein, unrein warnen. Solange der Zustand anhält, bleiben sie unrein. Sie müssen abgesondert leben und sich außerhalb der menschlichen Behausung aufhalten. Steht alles so im dritten Buch Mose. Das Gesetz war eindeutig, nicht berühren. Und die Rabbis, die es ja immer sehr genau nahmen und auch wollten, dass das Gesetz unter allen Umständen auch befolgt würde, die haben das Gesetz dann noch ein bisschen ausgeweitet. Wenn ein Leprakranker ein Haus betrat, wurde das Haus selbst unrein und musste zerstört werden. Wenn man einen Leprakranken auf einer öffentlichen Straße sah, war es erlaubt, ihn mit Eiern oder sogar mit Steinen zu bewerfen. Wer einen Leprakranken berührte, machte sich selbst unrein. Ja, stellen wir uns mal vor, wie es wäre, nie mehr berührt zu werden, nie mehr die Umarmung eines kleinen Kindes zu spüren, die Hand eines Freundes, die unsere ergreift, die Umarmung des Ehepartners, der Arm des Vaters, der sich um die Schultern legt. Und Lepra war nicht nur eine körperliche Krankheit, sie trug auch ein moralisches Stigma mit sich. Lepra, das galt als Fluch. Das war ein Fluch Gottes. Andere Krankheiten konnten geheilt werden, Leprakranke aber waren nicht nur krank, sie waren unrein, sie waren verschmutzt. Aus diesem Grunde erzählt uns das Markus-Evangelium, dass der Leprakranke vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Nicht der Vater eines von Dämonen besessenen Kindes sagte zu Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Der Leprakranke hatte keine Zweifel daran, dass Jesus ihn heilen konnte. Er war sich nur nicht sicher, ob er ihn heilen wollte. Er trug tief in sich dieses Gefühl, ich bin nichts wert. Also er war von Scham gezeichnet durch seine Krankheit. Und die religiösen Leiter der Zeit Jesu verfolgten die Strategie der Isolation. Leprakranke, Heiden, Zolleinnehmer, Frauen, Unbeschnittene, sie alle sollte man meiden wie die Pest. Es gab eine Gruppe von Rabbis, die man die Zerschundenen und die Blutenden nannte. Sie verpflichteten sich dazu, eine Frau noch nicht einmal anzuschauen. Für ihre Begriffe war das die beste Möglichkeit, um jegliche Lust zu unterdrücken. Muss funktioniert haben, hatte aber böse Nebenwirkungen. Nicht? Wenn die dann im Augenwinkel eine Frau bemerkten, dann haben die sozusagen sehr schnell die Augen zugemacht und sind gegen allerlei Gegenstände und Gebäude gelaufen. Daher der Titel, die Zerschundenen, die Blutenden, Rabbis. Ja, der Gedanke hinter dieser Strategie der Isolation ist, dass Sünde und Leid ansteckend sein könnten. Wenn man sich also von Personen und Orten fernhielte, an denen man Sünde und Leid ausgesetzt werden konnte, dann konnte man einer Ansteckung am ehesten entgehen. So ist die Logik. Man lebte sozusagen in einer Art geistlichen Quarantäne. Und das bringt mich dann auch auf das, was wir gesellschaftlich sehen. Nicht? Es gibt eine gewisse Gruppenkonformität, die dann manchmal gefordert wird. Nicht? Und der schließt man sich auch lieber an, um der Ächtung zu entgehen. Der Reiz der Strategie ist, glaube ich, offenkundig. Sünde verbreitet sich so schnell wie eine Sommergrippe, sagt man sich. Und hält man sich in einer Gruppe auf, die unablässig klagt und sich beschwert, na, dann wird man selbst zu jemandem, der dann irgendwann einstimmt in dieses Klagen und so. Wenn ich meine Kinder anschaue und daran denke, wie zerstörerisch diese Welt ist, dann kommt mir auch manchmal der Gedanke, so Quarantäne wäre auch nicht so schlecht. Dann würde ich ihnen ein Schild um den Hals hängen und wenn sie Gefallen finden an Drogenmissbrauch oder One-Night-Stands, Zerstörung von Eigentum, am Ausstieg aus der Gesellschaft oder an irgendwelchen bizarren Formen von Körperschmuck, nicht, dann sollte man sich ihnen nicht nähern. Nicht? Das Anfassen verboten wäre eine Idee, wäre Quarantäne, nicht? Aber funktioniert nicht, muss man sagen. Religiöse Menschen fühlten sich im Lauf der Geschichte immer wieder von der Quarantänestrategie angezogen. Sie mieden sündige Menschen und lebten in religiöser Isolation. Und das Problem daran ist, dass ich damit mein Leben in dieser Welt als ständigen Kampf wir gegen die sehe. Die Quarantäne wird sozusagen zum Gewächshaus für die schlimmsten Herzenshaltungen. Stolz, Exklusivitätsdenken, Selbstgerechtigkeit. In der Isolation stirbt die Liebe, Demut, Mitleid, Großzügigkeit, all das erstickt. Und wohin diese Strategie der Isolation führt, das sieht man dann beispielsweise so bei Bürgerkriegen, Völkermord, ethnische Reinigung, wie es dann heißt. Menschen, die anders sind, werden als Dreck angesehen, den muss man beseitigen. Und Jesus macht, und das ist schon bemerkenswert, in der Begegnung mit dem Leprakranken deutlich, dass er die Strategie der Isolation für immer verwirft. In dieser Geschichte ereignen sich mehrere Wunder. Das erste beginnt hier. Jesus war ja ein Rabbi, ein religiöser Lehrer. Und Aufgabe eines Rabbis war es, darauf zu achten, dass das Gesetz von allen a. verstanden und dann b. auch befolgt wurde. Und dieser Mann, der war leprakrank. Und Aufgabe eines Leprakranken war es, allen Menschen aus dem Weg zu gehen, vor allem den Rabbis. Ein Rabbi war der letzte Mensch, der sich einem Leprakranken nähern würde. Wenn er einem Rabbi zu nahe kam, wurde der Leprakranke sofort bestraft, weil er das Gesetz gebrochen hatte. Und Rabbis waren gewissermaßen auch stolz drauf, unberührbar zu sein. Je religiöser sie wurden, desto unnahbarer wurden sie auch. Sie hielten sich selbst so nahe bei Gott, dass gewöhnliche Menschen ihnen auch nicht mehr zu nahe kommen durften. Und ironischerweise war der einzige Rabbi, dem die Leprakranken jeweils nahe kommen durften, Gott selbst. Welche besondere Eigenschaft hatte Jesus, die die anderen Rabbis nicht hatten? Er war ausgesprochen zugänglich, nicht nur für Leprakranke. Er hatte auch direkten Kontakt mit Prostituierten, mit Zolleinnehmern, mit Heiden, mit schäbigen Lumpenpack aller Art. Wir sind mit demselben Problem konfrontiert wie die Rabbis. Wir wissen, dass es wichtig ist, heilig zu sein, ein geheiligtes Leben zu führen. Also fangen wir an, andere Menschen mit unserem theologischen Wissen oder unserer moralischen Überlegenheit zu beeindrucken, um unser Gefühl der geistlichen Distanz zu verstärken. Und wenn wir das durchhalten, dann wird es nicht lange dauern, bis wir tatsächlich völlig unnahbar wirken. Hier zeigt sich einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem Lebensstil Jesu und dem der religiösen Leiter seiner Zeit. Je geistlicher sie wurden, desto unzugänglicher wurden sie. Bei Jesus aber war genau das Gegenteil der Fall. Jesus hatte eine Art von tiefer Andersartigkeit, die die Sünder anzog. Die Pharisäer besaßen eine oberflächliche Andersartigkeit, die Menschen abstieß. Ganz interessanter Kontrast. Nicht als Kind denkt man ja oft nicht Heiligkeit, das hat irgendwas mit Strenge und Ernst und Distanziertheit zu tun. Man beobachtet, dass die Menschen, die so ganz geistlich sind, auch sowas Enthobenes, Entrücktes haben. Aber in der Person Jesu sehen wir, dass echte Spiritualität jemanden zugänglicher und nicht unnahbarer werden lässt. Und deshalb lohnt es sich, über folgenden Satz nachzudenken. Jesus war der zugänglichste Mensch, der je gelebt hat. Und wenn wir uns berühren, wenn wir füreinander real sind, dann werden wir füreinander real und gegenwärtig. Wir werden fassbar. Ich muss so dran denken, wenn man in Vergnügungsparks geht, also Disney World zum Beispiel, dann kann man wetten, dass man irgendwann Mickey Maus begegnet, die irgendwie da durchläuft und dann kommen Leute und sagen, komm her, wir wollen Fotos machen zusammen und dann umarmt Mickey Maus und die Kinder sind glücklich und so weiter. Und dieses Berührtwerden, das stiftet Beziehungen. Und Markus erzählt uns von dieser Begebenheit, als ein paar Leute Kinder zu Jesus brachten, damit er sie berührt, heißt es dort. Und die Jünger, die wollten die Kinder gleich wegschicken und fuhren sie an. Sie waren der Ansicht, dass jemand, der so wichtig ist, so wie Jesus, dass er generell nichts mit Kindern am Hut haben kann. Aber Jesus wurde zornig, dann nahm er die Kinder in die Arme, heißt es, er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Er hätte das alles nicht tun müssen, er hätte einfach ein paar Worte sprechen können, aber stattdessen gab er den Kindern ein Geschenk. Stellen Sie sich vor, sie wären eins dieser Kinder gewesen. Sie hätten sich für den Rest ihres Lebens daran erinnert, dass Jesus sie, dass er dich berührt hätte. Eine der wichtigsten Fragen, die ich mir selbst in Bezug auf mein geistliches Wachstum stellen kann, lautet, werde ich zugänglicher oder werde ich unnahbarer für Menschen? Bin ich für die Menschen meiner eigenen kleinen Welt verfügbar? Kann man mir alles sagen? Halte ich manchmal inne und lege den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Hand auf die Schulter, um ihnen zu vermitteln, dass ich froh bin, dass sie da sind? Werde ich besser darin, anderen Menschen zuzuhören, ohne sie zu verurteilen? Also Fragen spielen da rein. Das zweite Wunder hat was mit der Reihenfolge der Ereignisse zu tun. Das Gesetz sagt ja, nicht berühren. Und die Evangelien sind voll von Geschichten über Menschen, die versuchten, Jesus zu berühren. Kleine Kinder, die Frau, die an Blutungen litt, und verzweifelt den Saum seines Gewandes berühren möchte, die Prostituierte, die die Füße Jesu mit ihren Tränen wusch, mit ihren Haaren trocknete, der zweifelnde Thomas, der die Wunden Jesu mit seinen eigenen Händen spüren wollte. Und anders als diese Person machte der Leprakranke keinen Versuch, Jesus zu berühren. Der Leprakranke erfasste die Situation, er kannte das Gesetz. Aber spannend, was Jesus tat. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Jesus berührte den Leprakranken, bevor er ihn heilte. Er fasste den Mann an, als dieser noch unrein war. Und das hat alle schockiert, die dazugeguckt haben. Einen Leprakranken zu berühren, bedeutete, sich schmutzig zu machen. Gott, der schließlich das Gesetz selbst aufgestellt hatte, brach sein eigenes Gesetz zum Wohle des Menschen. Jesus hätte den Leprakranken nicht berühren müssen, um ihn zu heilen. Er hätte ja auch sagen können, nicht so auf Distanz, nicht sei rein, nur ein Wort, sprich nur ein Wort, hätte er ja machen können. Dass er es nicht tut, hat ja einen Grund. Jesus wollte etwas deutlich machen. Das Wort heilt den Körper, aber die Berührung heilt die Seele. Seine Berührung zeigte, dass Jesus bereit ist, das Leid eines anderen Menschen zu teilen, um ihm Heilung zu bringen. Man kann sagen, das Kreuz, der Horizont des Kreuzes ist hier schon in dieser Geschichte drin. Jesus nimmt unsere Sünde auf sich, damit wir sein Leben haben können. Wir werden dadurch geheilt, dass er sich verletzen lässt. Und in einer Welt voller Ansteckungsgefahren lernen wir ja immer wieder Distanz zu halten. Wenn wir jemanden, der leidet, zu nahe kommen, könnten wir am Ende auch infiziert werden. Aber nur, wenn wir einem anderen Menschen so nahe sind, dass wir seinen Schmerz spüren, ist der andere uns nahe genug, um auch unsere Liebe zu spüren. Und Jesus fordert seine Nachfolger nicht dazu auf, in Quarantäne zu leben. Sie sollten vielmehr so eine Art Krankenhaus sein. Ich stelle mir so ein Krankenhaus vor, in dem die Ärzte sagen, heute war ein super Tag, total erfolgreich, habe mich nicht angesteckt. Meine Patienten, die strotzen nur so vor Krankheitserregern, aber ich habe sie alle vor die Tür gesetzt. Kann sein, dass sie sterben, aber wenigstens, ich habe keinen von ihnen berührt, ich habe mich nicht infiziert. Erinnert mich an eine Zahnarztpraxis bei uns am Ort. Da haben sie die Leute nicht reingelassen, dann standen die in der Kälte da draußen davor. Das war auch ein wildes Konzept. Ich weiß nicht, ob der Zahnarzt heute noch viele Kunden hat. Ein bisschen kurios. Wenn wir die Hand nach den Unberührbaren dieser Welt ausstrecken, dann erklären wir uns damit gleichzeitig bereit, auch Schmerz zu ertragen. So ist das mit der Liebe. Enttäuschung und Kummer, die bleiben da nicht aus. Gibt's Alternativen? C.S. Lewis hat dazu geschrieben, in seinem berühmten Buch, was man Liebe nennt, zu lieben bedeutet, sich verletzlich zu machen. Lieben Sie irgendwas und Sie werden feststellen, dass Ihr Herz Schmerz empfinden wird, wenn nicht sogar gebrochen wird. Wenn Ihr Herz intakt bleiben soll, dann sollten Sie es an nichts und niemanden verschenken, nicht einmal an ein Tier. Packen Sie es sorgfältig ein in Hobbys und kleine Annehmlichkeiten. Vermeiden Sie alle Beziehungen. Sperren Sie es sicher ein in den Sarg Ihrer Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, starr und luftdicht, wird es sich verändern. Es wird nicht gebrochen, es wird vielmehr verhärtet, undurchdringlich, rettungslos verloren. Die Alternative zur Tragödie oder zumindest zum Risiko der Tragödie ist die Verdammnis. Der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem Sie absolut sicher vor all den Gefahren und beunruhigenden Begleiterscheinungen der Liebe sind, ist die Hölle. So C.S. Lewis. Niemand berührt einen Leprakranken, weil jeder wusste, was dann passiert. Einen Leprakranken zu berühren, bedeutet, selbst mit Lepra angesteckt zu werden. So war es schon immer, dachten die Menschen zumindest. Aber in dieser Geschichte wirkt etwas, was stärker ist als Lepra. Markus schreibt, dass Jesus den Mann berührte und dieser unmittelbar von seiner Krankheit geheilt wurde. Der Leprakranke steckte Jesus nicht mit seiner Krankheit an. Nein, Jesus steckte den Leprakranken mit seiner Gesundheit an. Das könnte man eine unbefleckte Infektion nennen. Das Leben, das in und durch Jesus floss, war so stark, dass die Lepra daneben einfach nicht bestehen konnte. Gott sei Dank sind nicht nur Fehler und Leid ansteckend, sondern auch Begeisterung, Kraft und Glaube. Wenn Sie mit Menschen zusammen sind, die diese Merkmale aufweisen, werden Sie merken, wie mitreißend das sein kann. Ansteckung funktioniert in beide Richtungen. Das ist schön so. Jesus verwendet in seinen Lehren zweimal das Bild vom Sauerteig. Sauerteig ist ein Symbol für Ansteckungskraft. Geben Sie ein kleines Stückchen Sauerteig in eine große Schüssel, Teig, und bald ist der ganze Teig durchsäuert. In Matthäus 16 warnt Jesus seine Nachfolger vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ihr Dünkel, wer berührt werden darf und wer nicht, das würde sich sonst ausbreiten. Sünde verbreitet sich auf diese Weise. Wir wissen das und drücken es in verschiedenen Redewendungen aus. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Pharisäer waren mit einer vollen Dosis Religiosität geimpft und deshalb gegen echtes Christsein absolut immun. Aber in Matthäus 13 verwendet Jesus den Sauerteig, um etwas anderes damit zu beschreiben. Das Reich Gottes. Dieses Mal verwendet er Maßangaben. Er erzählt von einer Frau, die Sauerteig unter eine geradezu absurd große Menge Mehl mischt. Der Sauerteig scheint viel zu wenig zu sein. Und wörtlich heißt es im Text, dass sie den Sauerteig im Mehl versteckte. Scheint ein sinnloses Unternehmen zu sein. Aber nur Geduld, unbemerkt, unbeobachtet, durchdringt dieses winzige bisschen Sauerteig die große Teigmenge. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und so verhält es sich auch mit dem Reich Gottes, sagt Jesus. Es lässt sich nicht aufhalten. Seit Jesus ist der Sauerteig am Wirken. Es mag zuerst klein und auch unbedeutend aussehen, eine Gemeinde, in einem heruntergekommenen Bürogebäude irgendwo in der Innenstadt vielleicht oder eine im Gewerbegebiet wie bei uns, eine Hauskirche, die sich in China im Untergrund trifft, eine Gruppe, die für ihr kleines Umfeld sich zum Beten trifft. Es wirkt auf den ersten Blick wie so ein kleiner, grauer Klumpen Sauerteig. Aber lasst uns die Sache im Auge behalten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das Geheimnis eines wahrhaft geistlichen Lebens besteht darin, sich nicht von Sünde und Leid zu isolieren. Wäre auch unmöglich, selbst wenn wir es wollten. Jesus lebte auf demselben verseuchten Planeten wie wir alle, wenn man es mal so formulieren möchte. Aber er war gegen alle Ansteckungsgefahren immun. Unser Immunsystem dagegen ist total zusammengebrochen. Wir leiden sozusagen an einer geistlichen Abwehrschwäche. Das Geheimnis besteht darin, so mit dem Leben Jesu erfüllt zu sein, dass wir nicht von der Welt infiziert werden, sondern stattdessen die Welt mit dem Geist Gottes anstecken. Das ist unser Auftrag. Und der Ex-Lepra-Kranke, der hatte nun diesen positiven Erreger in sich. Er war ansteckend. Er konnte nichts dagegen tun. Auch wenn er schweigen sollte, merkte er, dass er nicht schweigen konnte. Sein Glaube war so hochinfektiös, dass Markus schreibt, dass sich sein Bericht ausbreitete wie ein Grippevirus oder ein heißes Gerücht. Jeder bekam es mit, die Leute kamen von überall her zu ihm. Und seitdem verbreiteten alle, die mit Jesus in Berührung gekommen sind, ihre Bazillen. Kleine Freudenkeime, Glaubensviren, Überzeugungsbakterien, wunderbar. Ja, denn wir leben auf einem kontaminierten Planeten. Er ist auf allen Ebenen verseucht, das kriegen wir täglich mit. Er sollte in Quarantäne gesteckt werden. Und kein vernünftiger Gott würde sich diesem Planeten auch nur auf 100 Lichtjahre Entfernung annähern. Aber Jesus ist kein vernünftiger Gott. Er wurde Mensch, er nahm deine und meine Infektionskrankheiten auf sich. Aber statt sich von der Welt anstecken zu lassen, steckt er die Welt an mit seiner unbefleckten Infektion. Und sie breitet sich immer noch weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit. Amen.